Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Move New Mobility, der Talk, bei dem sich heute alles um das Thema Dekarbonisierung dreht, und zwar beim LKW. Der Güterverkehr dominiert bekanntlich unsere Straßen und spielt deshalb in Sachen CO2-Reduktion eine riesengroße Rolle. Zwar sind die kilometerbezogenen direkten Emissionen beim LKW seit 1995 um 8,4% gesunken, weil aber ja immer mehr LKWs und Trucks unterwegs sind, sind die gesamten direkten CO2-Emissionen im Straßenverkehr heute um 21% höher als 1995. Es muss also noch viel passieren, damit Deutschland das selbstgesteckte Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65% gegenüber 1990 zu reduzieren, auch erreichen kann. Darüber wollen wir sprechen, und zwar mit Vertretern dieser Zunft, die es sich alle zum Ziel gemacht haben, die Treibhausgase zu reduzieren.
Ganz genau. Und wer diese Vertreter sind, das stelle ich Ihnen einmal kurz vor zu Beginn, bevor wir reingehen. Und zwar werden wir begrüßen als erstes Tilman Morlock, der seit 2020 der Projektleiter für den Mercedes eActros 600 ist, also den rein batterieelektrisch betriebenen LKW von Mercedes. Und Morlock kennt sich aus mit Elektromobilität, denn zuvor war er Entwicklungsprojektleiter für den Smart Electric Drive und später verantwortlich für den Mercedes EQC. Außerdem begrüßen wir im Rahmen dieses Talks Michael Niemtsch, Gründer und CFO von Trailer Dynamics, einem spannenden Unternehmen aus Eschweiler, das Lösungen für die Effizienzsteigerung im Nutzfahrzeugbereich entwickelt und dafür einen zusätzlichen batterieelektrischen Antriebsstrang für den Trailer entwickelt hat. Der sogenannte E-Trailer soll 2026 in Serie gehen und kann in Kombination mit der Dieselzugmaschine dazu beitragen, dass der Verbrauch um bis zu 40% reduziert wird. Und last but not least, Ralf Diemer, der als Hauptgeschäftsführer der E-Fuel Alliance nochmal ein ganz anderes Schlaglicht auf die Reduzierung der Treibhausgase wirft. Denn mit Hilfe der sogenannten synthetischen Kraftstoffe soll der Verbrenner gleichsam erhalten und dabei aber doch klimafreundlicher werden. Zu den Mitgliedern dieses Verbandes zählen neben Kraftstoffproduzenten auch ZF, Porsche, Mahle, Mazda und Iveco, das chinesische Joint Venture Horse Powertrain und ganz aktuell zuletzt auch BMW. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit unserem ersten Gesprächsgast, Tilman Morlock.
Genau.
Du hast die erste Frage.
Tilman, herzlich willkommen hier in unserer Runde. Danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wenn man so im Thema drinsteckt, dann habe ich am Anfang eine ganz simple Frage. Was ist deine bevorzugte Antriebsart, um von A nach B zu kommen?
Ja, bevorzugte Antriebsart würde ich in dem Fall sogar sagen, das Fahrrad. Und zwar ohne E-Antrieb. Ich habe 10 Fahrräder zu Hause.
Das ist konsequent.
10 gleich.
Ich komme leider nicht so oft zum Radfahren selber, wie ich gerne würde. Natürlich, ich sage mal jetzt von A nach B zu kommen, beruflich bin ich mit dem PKW unterwegs, habe das seit langer Zeit auf elektrisch schon umgestellt und ich muss auch sagen, ich würde absolut nicht mehr zurück wollen. Aber vielleicht, weil wir gerade über LKW jetzt auch reden werden, da noch ein Wort dazu. Ich durfte vor ein paar Monaten einen Kurzhauber fahren von unseren Oldtimer-Beständen und das hat so richtig Laune gemacht. Also das ist natürlich auch, das schlägt das Herz irgendwie, ja, das Schalten und der Diesel, der da vor sich hin brummt. Aber ganz ehrlich, im täglichen Einsatz so ein Fahrzeug heute, wenn ich Fernfahrer wäre, ich würde das als Zumutung empfinden, das geht nicht. Ja. Und deshalb, sag mal, unsere elektrischen LKW, wie wir sie jetzt gerade entwickeln, das ist so ein angenehmes Fahren. Ich glaube, das ist schon jetzt die richtige Richtung.
Wenn ich da noch einmal einhaken darf, ist das Erlebnis, weil ich bin noch nie ein E-Aktros gefahren, ehrlicherweise, Erlebnis so, wie es beim PKW halt so ist, Drehmoment von der ersten Sekunde an und es geht richtig voran im Vergleich zu den alten?
Ja. Also ein Ding ist mir in Erinnerung geblieben, ein Kunde, der mitfahren durfte bei der IAA, haben wir so eine Präsentation gemacht und Leute durften mitfahren und erst gefahren und dann sagt er, ja, der geht okay, ja, ist nicht so schlecht und so. Aber wie geht er, wenn er vollgeladen ist? Und dann habe ich gesagt, der ist vollgeladen. Der war mit 40 Tonnen ausgeladen und dann war total platt. Und er hat gesagt, boah, das hat er nicht gedacht. Ja. Mhm. Ja, also der fährt sich schon richtig mit Zug angenehm. Natürlich muss das auch irgendwo ein Limit haben, automatisch, weil sonst die Fahrer die Reifen runterrubbeln. Ja, das wollen wir gar nicht. Auf der anderen Seite, ich meine, Das Fahrzeug fährt sich so einfach wie ein Diesel auch. Also wer ein Diesel fahren kann, der steigt genauso ein. Die Knöpfe sind an der gleichen Stelle, alles. Ja, der fährt los und muss nichts neu lernen oder so. Ja.
Spannend. Ja.
Dann sollte es ja eigentlich kein Problem sein, wenn die Vorteile so groß sind, dass bis 2030 der Anteil von CO2-freien Fahrzeugen im Verkaufsbereich in Europa bei 60% liegen soll. Ja. Mhm. Wo stehen wir da aktuell?
Vielleicht gleich kurz, warum wir da dazu gekommen sind oder warum wir zu solchen Zielen kommen. Also du hast es vorher eingangs gesagt, wir wollen 2050 nach dem Pariser Klimaabkommen in Europa CO2-neutral sein, zurückgerechnet. Bedeutet das natürlich, müssen wir unsere Strategie aufstellen. Jetzt halten unsere Fahrzeuge mindestens 10 Jahre im harten Kundeneinsatz. Das heißt, wir müssen eigentlich darauf abzielen, dass wir bis 2039 schon komplett umgestellt haben, dass wir also keine Verbrenner mehr ab 2040 in der EU verkaufen. Ja, wenn wir von da zurückrechnen, dann ist es nur logisch, dass wir schon deutlich mehr als die Hälfte der Fahrzeuge 2030 schon CO2-neutral haben müssen. Heißt aber auch, ja, also wir sind an den Produkten, wir entwickeln die gerade mit dem eActros 600 und natürlich werden jetzt noch viele weitere kommen bald. Aber das Produkt ist das eine, es muss natürlich das gesamte Paket stimmen. Ja. Da muss eine Infrastruktur da sein und so weiter. Und da gibt es halt auch Rahmenbedingungen, die dazu führen, ob die Kunden dann die Fahrzeuge uns so abnehmen wie geplant. Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Stabilität, dass die Kunden planen können und vorausschauend, dann kann es funktionieren. Ja.
Sind das dann in der Lkw-Szene genau die gleichen Schwierigkeiten beim Hochlaufen der Elektromobilität, wie wir sie aus der, leider Gottes, aus der Autoszene auch kennen?
Ja, also natürlich das Thema Henne-Ei-Problem, habe ich erst Infrastruktur, habe ich erst das Produkt, ja, ist da erstmal anfangs genauso, nur dass es natürlich da noch mehr so ist. Ein Spediteur wird sich erstmal die Ladeinfrastruktur auf seinen Hof stellen und auch Routen bedienen, wo er dann abends wieder laden kann und so weiter. Also die Thematik, vielleicht, weiß nicht, ob wir zur Infrastruktur nachher noch ein bisschen detaillierter kommen, aber das ist so ein Thema auf jeden Fall. Aber von der Automobilindustrie her gedacht, ja. Also ich war ja bis Ende 2019 im Pkw-Bereich. Und habe dort über, sagen wir, ein Jahrzehnt erlebt, wie sich die Automobilindustrie langsam umgestellt hat. Und für mich ist es immer so, so eine Organisation, so eine Firma ist wie ein Organismus ein Stück weit auch. Und der Organismus hat sich über 130 Jahre parallel zum Fahrzeug entwickelt. Also wir haben unsere Fahrzeuge immer weiter evolutioniert und immer weiter nochmal hier verfeinert und da verfeinert. Und genauso haben sich die Organisationen angepasst. Da gibt es noch eine Spezialabteilung für ein Steuergerät, das irgendeine Verbrennung überwacht und so weiter. Und da sind ja Leute dahinter. Und wenn ich jetzt plötzlich mit einer komplett neuen Technologie komme und ich sage mal, ich setze in so einen LKW mit dem Antrieb ja ein wirklich zentrales Paket da rein mit sehr vielen Komponenten. Wir haben 48 neue Komponenten entwickelt für den eActros 600, also 48 große, plus natürlich sehr viele Halter und Schrauben und unendlich viel Zeug.
Was dazu gehört.
Aber wirklich maßgebliche Komponenten, die es vorher so nicht gab, für die ich vorher keine Abteilung hatte. Und gleichzeitig haben wir natürlich weiterhin die Abteilungen, die ein Dieselfahrzeug und so weiter entwickeln. Und das habe ich die Transformation ist unheimlich aufwendig und kostet Kraft. Und das ist das, was ich beim Pkw über 10 Jahre erlebt habe und ist sicher noch lange nicht abgeschlossen. Beim Lkw habe ich erlebt, dass es später gestartet hat, aber deutlich schneller ging. Also ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren war das wirklich ein Riesenumbruch. Und ich sage mal auch heute, wenn man mit den Kollegen redet, da ist niemand dabei, der sagt, ja, das batterieelektrisch geht vorbei und Verbrenner ist doch eigentlich das Richtige und so. Das ist eigentlich gar keine Frage. Also was wir da machen, ist richtig. Und das ist wirklich... Das war anfangs natürlich nicht so, ja. Mhm. Wenn man da gesagt hat, man ist bei den Elektrischen, dann hieß es, ja, Jugend forscht und ihr verbrennt unser Geld.
Wie gemein.
Und so, ja. Ja, aber so hat sich das natürlich alles weiterentwickelt, ja.
Aber dann haben wir ja trotzdem noch eine weitere Alternative, an der Mercedes prinzipiell ja auch dran ist, das ist die Brennstoffzelle. Das ist jetzt auch im Pkw-Bereich nicht ganz problemfrei, auch Infrastruktur ist da ein Thema. für meine Wahrnehmung ist beim Spediteur, wie du gesagt hast, ja relativ gut planbar. Von wo bis wo fahre ich und wo kann ich aufladen? Wo baue ich mir eine Infrastruktur auf? Wenn das quasi kein Thema mehr ist, welcher Antrieb ist denn dann der bessere für den LKW? Elektro- oder Brennstoffzelle?
Ja, also ich glaube, oder das Thema ist, wir müssen immer vom Kunde her denken. Mhm. Was ist für den Kunden gerade das Wichtigste, was ist das höchste Gut und da davon abgeleitet. Und du sagst es also, wenn ein Spediteur, der von Hub zu Hub fährt, der genau weiß, ich habe eine planbare Route, die Abschnitte sind so, dass ich auf jeden Fall, sagen wir mindestens in der Fahrerpause irgendwo kurz nachladen kann, dann kann ein Fahrer ja das Fahrzeug gar nicht leerladen. Dann bin ich mit einem batterieelektrischen immer besser bedient natürlich, weil ich einfach sehr viel effizienter unterwegs bin und damit am Ende immer kostengünstiger sein werde.
Ja.
Wenn aber das Thema schnell weiterkommt über große Strecken und ich muss vielleicht sehr schnell umplanen, ich muss sehr, sehr flexibel sein, dann kann sein, ich brauche so ein Thema, wo ich schnell nachladen kann und da wird dann sicher auch so ein Wasserstoffthema kommen. Oder eine ganz andere Ecke, zum Beispiel die Superschwerlasttransporte. Also ich sag mal, wenn ein großes Schiff oder ein Windkraftwerk oder sowas transportiert werden muss und da hängen dann drei SLT-Fahrzeuge vorne, ich kann mir nicht vorstellen, sowas mit batterieelektrisch zu machen. Sowas wird natürlich irgendwie dann vielleicht mit Wasserstoff oder an anderen Antrieben funktionieren.
Ja. Jetzt ist ja unser Kernthema die Dekarbonisierung heute. Nicht jeder ist da so tief drin. Wo spart man über den gesamten Lebenszyklus Brennstoffzelle, Elektroauto oder Elektro-LKW am meisten CO2 und in welchem Prozess?
Ja, also natürlich das Thema und das ist ja auch die Kritik an den batterieelektrischen Fahrzeugen, wo Leute oft behaupten, fälschlicherweise, ein batterieelektrisches Fahrzeug bringt schon so einen großen Rucksack mit, dass es während des Lebensdauer das gar nicht abarbeiten kann. Das ist natürlich nicht so. Ja, wir haben das sehr genau nachgerechnet, also praktisch jede Komponente, CO2-Erzeugung und so weiter während der Produktion. Und es ist natürlich so, der batterieelektrische aufgrund der aufwendigeren Produktion der Batterie bringt einen größeren Rucksack mit sich am Anfang. Und dann ist aber so, wenn ich dann eben mit Strom fahre und ich habe mindestens mal den Mix in Europa, der dann eben schon deutlich CO2 optimaler ist, oder wenn ich idealerweise mit ganz grünem Strom fahre, dann ist natürlich der CO2-Ausstoß deutlich geringer während des Betriebs. Und das heißt, ich habe ungefähr nach 120.000 Kilometern bin ich pari mit dem Diesel. Also da hat quasi der batterieelektrische Trakt dann schon seinen Rucksack abgefahren, ja. Und ab dann bin ich im positiven Bereich. Das heißt, die folgenden 1 Million Kilometer, was ich unterwegs bin oder mehr, werde ich immer besser wie ein Dieseltraktor sein.
Jetzt startet ja Ende diesen Jahres die Produktion des eActros Longhaul mit 600 Kilowattstunden Batteriekapazität. Das reicht dann für 500 Kilometer, bis zu 500 Kilometer und ist was für die Langstrecke dementsprechend. Liegt ihr mit dem Projekt so im Zeitplan gerade? Wir kennen von auch wieder PKW-Welt, Elektromobilität, viele Verschiebungen nach hinten raus, die schwer übersichtlich sind für die Kundschaft. Wie sieht es bei euch aus?
Also wir haben unseren SOP gestartet. Also SOP heißt Start of Series Production im Werk Wörth. Wir rampen jetzt langsam die Produktion hoch. Und ich sage deshalb langsam, weil wir, und man macht das üblicherweise auch nicht, also man geht nicht sofort digital hoch auf Kammlinie, sondern man macht das gestaffelt über Monate, dass man langsam hochfährt, dass die Mannschaft sich eintrainieren kann und das Thema alles optimieren kann. Aber ja, also wir sind voll im Plan, was das angeht. Ja.
Und ich habe gelesen, der eActros kostet etwa 2,5-mal so viel wie ein vergleichbarer Diesel-LKW. Stehen da die Spediteure Schlange oder muss man da Überzeugungsarbeit leisten?
Wir haben bei der IAA haben wir bekannt gegeben, dass wir schon deutlich über 2000 Kaufverträge abgeschlossen haben, also konkrete Kundenbestellungen. Das heißt, ja. Anscheinend haben wir das richtige Produkt und die Leute stehen Schlange. Aber natürlich, sagen wir mal, von Spediteur, der rechnet ja immer nicht nur Anschaffungspreis. Also ich sage mal, ein PKW-Nutzer ist da manchmal sehr viel emotionaler unterwegs und kauft sich auch ein Fahrzeug, das vielleicht viel zu leistungsfähig ist, als was er eigentlich braucht und so weiter. Beim Spediteur unten muss der Business Case stimmen, unterm Strich. Das heißt, er rechnet sich aus, ich habe zwar den hohen Anschaffungspreis, ich habe aber deutlich niedrigere Energiekosten, Und unterm Strich wird sich das nach einer gewissen Zeit amortisieren. Mhm. Und deshalb ist das Produkt absolut interessant für die Kunden. Ja.
Mhm. Jetzt haben wir nicht nur Anschaffungen und nicht nur CO2, sondern, wie du gerade schon gesagt hast, auch Betriebskosten zählen dazu. Abhängig vom Strompreis soll der E-Truck sich so nach 600.000 Kilometern als mehr profitabel erweisen als so ein Diesel-LKW.
Ja.
Das ist so korrekt und das klingt für mich natürlich nach unfassbar viel Kilometer, wenn ich jetzt an mein Auto denke, das wahrscheinlich nie erreichen wird. Ja. Aber ist das nochmal ein zusätzliches gutes Verkaufsargument? Wie kommt es an?
Ja, absolut. Also es kommt natürlich, zum einen muss man sagen, ob es jetzt 600.000 oder 400.000 sind, das kommt immer sehr auf den Kundeneinsatzfall an.
Ja,
auf
klar.
Exakt die Kosten, die er hat, wie zu welchem Preis bezieht er den Strom, rechnet man die Infrastruktur mit ein.
Mhm.
Ja, also wir haben praktisch immer einen gewissen Anteil für Infrastruktur mit einberechnet. Wenn er die schon hat, ist er schneller natürlich schon am Ziel. Je mehr Kilometer er fährt, desto früher rechnet sich das Thema. Ja, also unterm Strich, es wird sich rechnen. Ja.
Wird schwer dagegen zu argumentieren.
Ja. Eine wichtige Rolle beim Auto spielt das Schnellladen. Beim LKW ist das das Megawattladen, also ein Ladestandard mit einer theoretischen Ladeleistung von bis zu 3,75 Megawatt. Welche Herausforderungen gibt es da noch? Stichwort Stecker, Stichwort Zuleitung, Spannungsversorgung, thermische Verluste. Wie sieht das aus?
Ja, also wir haben ja gezeigt, dass wir 1000 kW laden können über eine relativ lange Zeit. Wir können in deutlich unter 30 Minuten können wir von 20% auf 80% laden.
Wahnsinn.
Das heißt, wir haben bewiesen quasi, unsere Batterie kann das, unser Hochvoltsystem kann es, unsere Kühlung im Fahrzeug kann es. Jetzt ist es so, der Standard, der das ganze Thema umfasst, da wurde der Stecker standardisiert. Es wurde aber auch die Ladekommunikation muss natürlich standardisiert sein. Also wie kommuniziere ich zwischen Fahrzeug und Ladesäule?
Mhm.
Und in dem Standardisierungsgremium hat man sich jetzt relativ zu Ende entschlossen, eine gewisse Technologie umzusetzen. Und die wissen wir jetzt und die müssen wir jetzt aber auch entwickeln. Und da arbeiten wir gerade dran. Ja. Deshalb gibt es das jetzt nicht schon zum SOP, obwohl das Fahrzeug an sich jetzt sag mal vom Energiehaushalt und so weiter das könnte. Aber wir rüsten unsere Fahrzeuge mit einer Vorrüstung aus und werden das dann später, wenn wir es in Serie anbieten, auch beim Kunden nachrüsten können, der jetzt schon ein frühes Fahrzeug kauft. Ja.
Und muss man dann an anderer Stelle vielleicht nochmal stilistisch eingreifen, um die Aerodynamik zu verbessern eventuell? Gibt es da noch was auf der Pfanne wäre?
Ja, Aerodynamik macht natürlich beim Batterieelektrischen immer noch mal ein bisschen mehr aus. Also grundsätzlich immer gut bei jedem Kraftfahrzeug. Je aerodynamischer, desto weniger Verbrauch. Aber ich habe natürlich beim Batterieelektrischen dann auch mehr Reichweite, kann auch mehr rekuperieren und kann in kürzerer Zeit mehr Reichweite nachladen. Also das ist so die Dreifachformel da quasi.
Ja.
Wir haben bereits Kameraspiegel im Fahrzeug. Wir haben ja mit der neuen Kabine jetzt eine deutlich aerodynamischere Front. Sind glatter geworden. Ja. Ist eine Thema. Das andere Thema ist aber auch, wir haben zum Beispiel die Sonnenblende an den meisten Fahrzeugen dran. Wir haben oft die Luftdruckkörner oben. Die sind aerodynamisch eine Katastrophe.
Klar.
Aber die Fahrer wollen das einfach. Ja. Die sagen, das sieht ohne
das
einfach.
Dazu,
Das gehört für mich dazu. Ich will die Sonnenblende da. Und da muss man immer, sag mal, einen Kompromiss finden zwischen, was wird akzeptiert am Markt.
Mhm.
Und ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs gerade.
Mhm. Okay. Der eActros wird ja parallel zum Diesel-LKW in Wörth gefertigt. Wie flexibel können Sie da in der Produktion sein, je nach Nachfrage?
Ja. Also wir haben da sehr viel rumexperimentiert auch. Wie können wir das ins Band integrieren in die laufende Fertigung von Dieselfahrzeugen? Und wir haben zum Beispiel viele Komponenten in eine Frontbox, nennen wir das. Das ist im Prinzip ein Stahlregal, wo wir viele Komponenten vormontieren in Mannheim und das nach Wörth liefern. Und an der Stelle, wo bei einem Diesel der Verbrennungsmotor eingefügt wird, wird hier die Frontbox eingefügt.
Mhm.
Das ist so ein Kniff quasi. Bei den Batterien haben wir erst überlegt, wir machen es während des Bandtaktes, haben aber festgestellt, das funktioniert nicht sauber.
Mhm.
Da würden wir Störungen ins Band reinbringen und schleusen deshalb die Batterieelektrischen aus für die Batteriemontage und schleusen die fürs Finish und für die Endabnahme und so wieder ein. Und so können wir jetzt sehr flexibel reagieren. Je nach Nachfrage können wir das eine oder das andere hoch oder runter fahren.
Ja. Das ist geschickt. Vielleicht perspektivisch ja hoch, wer weiß, denn ihr habt eigene Auswertungen gemacht und demnach fahren 60% eurer Kunden täglich weniger als 500 Kilometer. Es könnte aber eigentlich auch mehr werden, wenn ich jetzt auch schiele auf die marode Schieneninfrastruktur. Kann ich mir vorstellen, es wechseln mehr Güter auf die Straße in den LKW und dann können ja elektrische LKW dann eine sehr verträgliche Lösung sein. Ist es zu erwarten, dass es da mehr Zulauf gibt?
Ja, also wir können natürlich, wir haben alle die Glaskugeln nicht, aber ich meine, wenn man aus der Vergangenheit das sieht, dass es nach oben geht und ich das weiter extrapoliere, dann können wir davon ausgehen, das wird weiter ansteigen auch in Zukunft. Wir sind immer noch zuverlässiger eben, also mit LKWs trotz Staus oder solchen Themen sehr viel zuverlässiger und vor allem auch sehr viel flexibler. Und deshalb, ja, wir glauben, dass es weiter zunimmt. Und es ist aber, also gerade mit den 60%, also wir sagen ja, 60% der Kunden könnten jetzt sofort schon umsteigen. Mhm. Aber was ich eingangs gesagt habe und ist vielleicht auch nochmal ein Wort zum Megawatt-Charging, weil wir da so viel drüber reden. Wir haben jetzt schon 400 kW Lademöglichkeit. Mit den 400 kW oder auch wenn es mal 350 sind, weil viele Ladesäulen nur die 350 kW bringen. Wenn ich mit einem LKW mit 40 Tonnen unterwegs bin als Einfahrer, der eine Schicht hat, der darf 4,5 Stunden fahren, muss dann Pause machen, darf nochmal 4,5 Stunden fahren, darf ausnahmsweise einmal 10 Stunden fahren, aber normalerweise sind es 9 Stunden Fahrt. Und das heißt für einen Fahrer, er kann eigentlich, wenn er mit dem eActro 600 unterwegs ist, das Fahrzeug nie leer fahren. Mhm. Ja, also wenn er dazwischen irgendwann die Lademöglichkeit findet. Und deshalb sind es sehr viel mehr Fälle noch als die 60%, die unter 500 Kilometer sind, sondern auch welche, die tatsächlich sehr viel höhere Tagesreichweite noch haben, können das eigentlich immer noch gut abdecken mit so einem Fahrzeug, vorausgesetzt die Infrastruktur ist da.
Ja. Meine letzte Frage, der Spediteur ist ja der eine, der den LKW kauft, aber der Mann, die Frau am Steuer, wie gehen die damit um? Was bedeutet es für die, in einem E-LKW zu sitzen?
Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Manchmal begegne ich Leute, die sagen, nee, wenn mein Chef mir so ein Auto hinstellt, dann kündige ich.
Okay. Das
sind aber alles Leute, die noch nie gefahren sind selber. Mhm. Was wir Erfahrung gemacht haben, wir sind jetzt sehr viel mit frühen Fahrzeugen zu Kunden gegangen und haben gesagt, komm, fahr doch mal deine tägliche Strecke, gäb's einem deiner Fahrer oder ein paar von deinen Fahrern, die dürfen das mal fahren. Wir hatten es immer, dass die Leute ausgestiegen sind und total begeistert waren. Ja, und gesagt haben, könnt ihr nicht das Auto gleich da lassen? Ich will das. Hey Chef, kaufst du ein Auto? Ja. Also die Begeisterung von den Fahrern ist meistens riesig. Es gibt immer ein paar, die man nicht überzeugt erstmal. Aber ich glaube, die Fahrer sind das kleinste Problem an der Thematik. Ja.
Das ist ein richtiges Guerilla-Marketing.
Ja. Ein tolles Schlusswort. Wir sagen Danke an Tilman Morlock. Und ich glaube, Patrick, wir würden wahrscheinlich auch lächeln, wenn wir aus dem E-Aktros aussteigen.
Oder? Das Gefühl habe ich auch.
Ich glaube, das probieren wir nochmal aus.
Ja.
Vielen Dank, Tilman.
Dankeschön.
Danke euch. Ja.
Bevor wir zu unserem nächsten Gesprächsgast kommen, bedarf es vielleicht einer kleinen Einordnung, denn eben waren wir ja noch im Studio. Jetzt sind wir aber remote unterwegs. Das ist der lieben guten Erkältungszeit zum Ende des Jahres geschuldet, soll uns aber nicht daran hindern, ein interessantes Gespräch zu führen. Birgit, wen haben wir uns denn da zugeschaltet?
Ganz genau, Patrick. Ich freue mich ganz besonders jetzt auf Michael Nienzsche, er ist Gründer und CFO von Trailer Dynamics, als ein Unternehmen aus Eschweiler, das sich mit Lösungen für die Effizienzsteigerung im Nutzfahrzeugbereich beschäftigt. Und da würde mich mal interessieren, Herr Nimsch, wie sind Sie 2018 auf diese Idee gekommen, so ein Unternehmen zu gründen?
Ja, das ist mit Sicherheit eine sehr spannende Frage, rückblickend. Ich war 30 Jahre lang Vorstand als in börsennotierten großen internationalen Gesellschaften und bin dann Investor in Startups geworden. Und eines dieser Investments ist Trailer Dynamics. Und ich habe mich dann 2018 mit meinem Partner Abdullah Yaba getroffen, der das Technical Brain unseres Unternehmens ist. Und wir haben dann gemeinsam gegründet hier in Eschweiler.
Und das Unternehmen wurde ja auch als Innovator des Jahres ausgezeichnet. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass Trailer Dynamics im Prinzip konkurrenzlos ist?
Also eine konkurrenzlose Welt, ich sage es immer zu meinem Team, das ist naiv, das wird es nicht geben. Wir haben mit Sicherheit im Moment, was die Technologie betrifft, einen gewissen Vorsprung vor anderen, weil wir einfach eher begonnen haben, auch als Startup agiler sind, uns agiler bewegen können, sehr innovativ geprägt sind. Es wird Konkurrenz geben, mit Sicherheit. Es gibt Marktteilnehmer, die sich mit der Thematik beschäftigen. Wir sind im Moment der Einzige, der das Produkt in diesem Stadium 26, Anfang 27 serienreif in den Markt bringen kann.
Wollen wir nochmal kurz auf das Produkt an sich angehen? Es geht ja um den batterieelektrischen Antriebsstrang im Trailer, der ja auch helfen soll, den Dieselverbrauch der Maschinen zu reduzieren. Wollen Sie uns noch mal kurz erklären, was wirklich das Geheimnis, die Idee dahinter ist?
Ja, sehr gerne. Also wir haben den elektrischen Antriebsstrang in den Trailer ausgelagert. Das heißt, die mittlere Achse, die Sie beim Trailer, der hat drei Achsen, die mittlere Achse ist elektrifiziert. Zwei starke E-Motoren, die dort den Vortrieb des Gesamtsystems bestehend aus Sattelzugmaschine und Trailer unterstützen. Also wir unterstützen den Vortrieb der Sattelzugmaschine und das bewirkt bei der Sattelzugmaschine logischerweise eine Verbrauchsabsenkung. Durchschnitt 40% bis zu 50% und in der Konsequenz natürlich durch die Verbrauchsabsenkung bedingt eine CO2-Reduktion. Das ist der eine Anwendungsfall. Der zweite Anwendungsfall ist die Kombination mit der batterieelektrischen Sattelzugmaschine und da geht es um das Thema Reichweite. Die batterieelektrischen Sattelzugmaschinen, die sind heute begrenzt in der Reichweite, ich sag mal so roundabout 350, 400 Kilometer, das mag sich noch etwas erhöhen. Aber die batterieelektrischen Sattelzugmaschinen haben einfach ein räumliches Problem. Sie können nicht unendlich viele Batterien dort verbauen. Auch die Achslast ist nicht zulässig dafür. Das heißt, da ist eine Limitation. So, wenn wir jetzt mit unserer zusätzlichen Antriebskraft elektrisch das kombinieren mit der batterieelektrischen Sattelzugmaschine, dann kommen wir in der Reichweite natürlich weiter. Und wir fahren konstant mit unseren Kombinationen 700, 800 Kilometer.
Jetzt kennen wir uns natürlich vorrangig in der Pkw-Welt aus und können sagen, da müsste eigentlich die Dekarbonisierung deutlich schneller vorankommen, wenn man die ambitionierten Ziele erreichen möchte. Sie sind jetzt als Experte für den Schwerlastverkehr da und für die Nachhaltigkeit in diesem Segment. Wie steht's denn eigentlich da? Sind wir da auch hinterm Zeitplan? Müsste das auch schneller gehen eigentlich?
Also ich denke, es ist mittlerweile eine eindeutige Erkenntnis, dass der sogenannte Ramp-up dieser Technologie im Güterschwerlastverkehr deutlich flacher verlaufen wird, als man sich ursprünglich gedacht hat. Das hat viele Gründe. Allein die Ladeinfrastruktur, muss man ganz offen sagen, existiert mehr oder weniger gar nicht. Das heißt, alle unsere Kunden gehen in die sogenannte Hub-to-Hub-Lösung, also die starten, wo es eine Lademöglichkeit gibt und selektieren die Strecke derart, dass sie am Zielpunkt auch wieder laden können. Dazu kommt das Pricing-Thema. Die Produkte sind sehr, sehr viel teurer als das, was man bisher draußen auf der Straße findet. Und allein, dass die Produkte zur Verfügung stehen. Ja, also wenn Sie schauen, die ganzen großen OEMs, sei es jetzt Daimler, MAN, Scania, wie auch immer, da gibt's Produkte. Aber sie haben die Vielfalt, die sie heute im Pkw-Bereich bereits vorfinden, ist schlicht nicht gegeben. Mhm. Also Ramp-up langsamer. Aber es wird kommen, definitiv. Die Nachfrage aus der Industrie ist extrem. Ja, weil Sie denken, alle diese großen Industrieunternehmen, Produktionsunternehmen, Handelsunternehmen haben sich ja Klimaneutralitätsziele gegeben. 2030 möchte ich klimaneutral sein. Und dann hat man natürlich festgestellt, dass in diesem ganzen Kuchen CO2-Emissionen, da gibt es einen Teil, ein Segment, das heißt Logistik. Ja, und das muss ich versuchen wegzubekommen. Das heißt, ich als großes Industrie-, Handels- oder Produktionsunternehmen kümmere mich jetzt um meine Flotte, um die zu dekarbonisieren und frage im Markt das nach. Also die Nachfrage nach den Produkten ist definitiv da. Der Markt kann damit im Moment noch nicht Schritt halten.
Sehr interessantes Statement, denn in 2022 hatten wir ja bei den Neuzulassungen immerhin noch einen Dieselanteil von 97%. Und Kunde und Pricing sind ja in diesem Bereich ein hochsensibles Thema. Schon auf der IAA in München hat sich aber herausgestellt, dass die Nachfrage sehr groß ist. Was lockt die Kunden? Ist das die Dekarbonisierung? Ist das die Einfachheit der Lösung? Ist es die Finanzierbarkeit? Oder was lässt die Kunden erfreulicherweise so in Scharen auftauchen?
Also hier, der Kunde hier ist ja das Logistikunternehmen. Das heißt, wir haben es hier ganz klar mit B2B zu tun. Im Passenger-Car-Bereich haben sie es viel mit Emotion zu tun. Das ist hier absolut nicht mehr der Fall. Sondern wir sind hier ganz knallhart. Diese berühmte TCO, also Total Cost of Ownership, spielen hier eine ganz große Rolle. Das heißt, wie kann ich diese neue Technologie bei mir in meinem Logistikunternehmen so betreiben, dass ich kostenneutral, das ist immer unser Ansatz mit dem Kunden, wir sagen immer, Kostenparität ist ja schon ein Riesenziel, wenn du das erreichst, weil du erhältst ja zusätzlich die CO2-Freiheit. Ja, die hatte er vorher nicht. Aber was treibt die Logistikunternehmen, ist diese von mir bereits erwähnte Schilderung der Nachfrage aus Industrie, also deren Auftraggeber fragen nach. Dazu ist es auch einfach ich sag mal, für uns alle als Menschheit gesetzt, ja, dass wir uns dieser Thematik zuwenden müssen. Und die Menschheit wird sich da, unsere Gesellschaft wird sich hinentwickeln in eine elektrische, Wasserstoff, wie auch immer, Technologie, die einfach CO2-frei ist. Das sind wir, ja, das klingt so platt, aber das ist wirklich wahr. Das sind wir unseren Kindern schuldig.
Jetzt haben wir so viel über Geld gesprochen, Total Cost of Ownership und, das ist schon mehrfach gefallen, die Euros, die hier eine Rolle spielen, preissensibel. Wissen Sie denn schon, was das kosten wird? Kann man das beziffern, wenn ich meinen Diesel-LKW jetzt bei Trailer Dynamics vorfahre und sage, ich hätte gern die mittlere Achse elektrifiziert? Was muss ich dafür investieren eigentlich?
Also nochmal präzise, wir verkaufen keine LKW, sondern Trailer. Also das ist ja der Auflieger hinten am Trailer dran. Die Preise hängen, das ist bei den Trucks ganz genauso, die Preise hängen sehr, sehr stark von der Batteriekapazität ab, die sie mit sich führen. Und die bieten wir auch modular an, je nach Use Case des Kunden. Also drei verschiedene Batteriegrößen, kurze Strecke etwas kleiner oder eine Lademöglichkeit, dann brauche ich nicht so viel Kapazität an Bord, oder ich möchte die lange Strecke bewältigen, dann brauche ich etwas mehr Kapazität an Bord. Und die Batteriekosten betragen so zwischen 30-35% des gesamten Vehikels. Also starke Abhängigkeit von dieser Kapazität, die man als Kunde nachfragt. Die Preise bei uns schwanken zwischen 150 und 220.000 Euro. Mhm. Das hängt je nachdem ab, was für ein Produkt nachgefragt wird. Und diese Preise sind auch bereits auf der IAA zu unseren Kunden bekannt gegeben worden.
Mhm. Was glauben Sie persönlich auf diesen, ja oft, nicht einfach im Weg zur Serienreife. Welche Hürden müssen Sie da noch nehmen?
Also wir haben eine ganz wichtige Hürde in 2024 genommen, und das war die Regulatorik. Denn Sie müssen sich vorstellen, so einen elektrifizierten Trailer vor 5 Jahren wusste kein Mensch, was das ist. Und dass ein derartiger Trailer in der Regulatorik, also sei es jetzt die Zulassung, seien es technische Vorschriften etc., irgendwie beinhaltet war, das war schlicht nicht der Fall. Da kam schlicht nicht vor. Das heißt, die ganze Regulatorik musste angepasst werden. Das ist jetzt erfolgt. Anfang 2024, ich sage immer so, wurde der E-Trailer regulatorisch geboren. Ja, und das heißt, wir können ihn zulassen, wir können ihn auf der Straße bewegen, können ihn an Kunden übergeben. Also diese Hürde wurde genommen. Was wir jetzt beschäftigt sind in Trailer Dynamics, ist diese sogenannte Validierung. Das heißt, es geht um Dauerfestigkeit, ja, dass das Fahrzeug hält und nicht bricht. Es geht darum, um die funktionale Sicherheit, dass wir mit dem Truck gemeinsam sauber synchronisiert arbeiten und wir nicht Gas geben, wenn der bremst oder umgekehrt. Mhm. Es geht um Themen wie Cybersecurity. Es geht um viele, viele Themen, die jetzt von uns bewältigt werden mit unserem Team. Das technische Team ist hier super innovativ. Und wir werden jetzt in 25 mit so ungefähr 50 Fahrzeugen in den Markt gehen. Nächstes Jahr ein paar hundert. Und am 26, 27 gemeinsam mit unserem Partner, den Trailerherstellern, mehrere tausend.
Das klingt alles sehr zuversichtlich und das nehme ich jetzt einfach mal an, wurde auch durch den Pilotversuch bestätigt, den die BMW Group Logistik gemacht hat. Die haben das Produkt nämlich bereits getestet. Was waren da die Erkenntnisse?
Also mit BMW Group Logistik, das war sehr spannend, weil der ging über 3 Wochen und wir hatten selektiert die kurze, die mittlere und die lange Strecke. Jeweils eine Woche diese Streckentypen. Und für die BMW Group Logistik, das ist genau der Fall, den wir vor ein paar Minuten beschrieben haben. BMW wird nie einen Trailer bei uns kaufen. Mhm. Aber BMW hat dieses Thema mit der CO2-Reduktion für ihre eigene Klimabilanz, tritt also dann im Markt auf und sagt, hier gibt's eine Technologie, mein lieber Logistikpartner, wende die doch bitte an. Die Erkenntnisse aus diesem Feldtest waren, dass sich diese Technologie für die sehr kurze Strecke nicht eignet. Sie müssen dieses sogenannte Asset, das ja jetzt teuer geworden ist, das muss gefahren werden. Das muss die Chance haben, eine positive TCO zu erarbeiten. Das heißt, Sie müssen dieses Fahrzeug fahren. Die Zeit ist vorbei, dass man sagt, das ist ein ausgelagerter Lagerplatz irgendwo hinten am Hof und Herr Meier, nehmen Sie halt den da hinten rechts, der ist gerade frei. Mhm. Die Zeit ist vorbei, auch bei den Trucks, denn die Assets sind zu teuer geworden. Das heißt, diese ganze Flottenmanagement-Thematik wird deutlich komplexer, aber man widmet sich mehr der sogenannten auf Englisch der Usage dieser Teile, der Verwendbarkeit. Und BMW hat in den Strecken mittel und lang sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Wir lagen aus dem Kopf, weiß ich noch, wir lagen knapp bei 50% Reduktionsabsenkung.
Oh wow.
Und BMW wird sich dieser Technologie absolut widmen, da bin ich ganz sicher. Das hören wir auch von Kunden.
Spannend. Sie selbst sagen ja, die Sattzugmaschine wird es in Zukunft nicht mehr geben. Truck und Trailer sind als Gesamtsystem zu betrachten. Was bedeutet das? Was kann sich auch jemand darunter vorstellen, der sich nicht jeden Tag mit dieser Materie beschäftigt?
Also wir haben ja heute oder bis vor kurzem noch 2 ganz getrennte Fahrzeuge. Sie haben den Truck und sie haben den Trailer. Das sind auch unterschiedliche Eigentümer. Die werden am Tag mehrfach ge- und entkoppelt. Also der Markt ist da sehr, sehr, ja, ich möchte sagen kompliziert, aber das passiert so, wie ich es gerade geschildert habe. So, jetzt haben wir durch die Elektrifizierung einige Themen, die uns aber zusammenwachsen lassen. Truck und Trailer. Es geht um das Thema Datenaustausch. Ja, man muss ja wissen, ist da hinten noch genug Batteriekapazität? Ganz einfaches Beispiel. Es geht um das Thema Gewichtsverteilung. Ich habe vorhin geschildert, dass Sie vorne im Truck räumliche Begrenzungen und Achslastbegrenzungen, Sie können da nicht unendlich viele Batterien platzieren. Das heißt, man muss über das Gesamtfahrzeug nachdenken und das Gewicht hier optimal verteilen. Das Thema Fahrermangel spielt eine Rolle. Wir alle Visionär kennen das Thema autonomes Fahren. Das wird auch im Schwerlastverkehr mal eine Rolle spielen. Das heißt, wir sind visionär überzeugt davon, dass diese beiden Vehikel zusammenwachsen werden. Ja, immer mehr, immer mehr. Und am Ende wird dort vorne keine elegante, mit Schlafkabine und Dusche versehene Fahrerkabine mehr sein, sondern ein intelligentes Teil, das hat eine Achse auch hat, selbstverständlich, das LiDAR hat, das Sensoren hat, das Kameras hat und dann dieses Vehikel steuert. Das wird ein Prozess sein. Das wird womöglich erstmal beginnen am Courtyard des Depots, wird sich dann Stück für Stück auf die Straße verlagern. Aber da geht der Weg definitiv hin.
Also schon das Produkt an sich sehr komplex, aber wenn ich Sie zitieren darf, Sie haben gesagt, wir helfen den Kunden durch diese Transformation und das bedeutet im Umkehrschluss, und das sehe ich auch so, mit dem Produkt allein ist es ja nicht getan. Es geht ja um die Entwicklung eines Ökosystems aus Ladeinfrastruktur, aus Flottenmanagement, die entsprechenden Regularien dazu aufzustellen. Sehen Sie sich auch ein Stück weit als Dienstleister auf dem Weg hin zur CO2-Neutralität oder erstmal über die Reduktion hin zur Neutralität?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Wie Sie es richtigerweise gesagt haben, Sie können das Produkt nicht einfach so dem Kunden übergeben. Es ist eine neue Technologie. Die Technologie hat auch etwas zu tun, nicht nur mit dem Kunden allein, sondern mit der Infrastruktur, die sich drumherum bewegt. Sei es die Regulatorik, sei es Förderungen, sei es Lademöglichkeiten, verschiedene Technologien, die es da gibt, das ganze Flottenmanagement. Also wir haben zum Beispiel ein digitales Modell, da helfen wir Kunden, die richtigen Strecken zu selektieren. Sie müssen wissen, wo kann ich laden? Sie müssen wissen, reicht die Batteriekapazität für diese Strecke aus, die du, lieber Kunde, dir da gerade ausgewählt hast? Wie kann ich das weiter optimieren? Das heißt, wir können mit unserem digitalen Modell die Realität spiegeln und der Kunde kann die Strecke selektieren danach und dann das Produkt optimal einsetzen. Also wir nehmen die Kunden bei der Hand, gehen gemeinsam in diese neue Technologie. Das ganze Thema ist ganz klar, hat was zu tun mit Kundenbindung.
Sie haben ja eine spannende Partnerschaft, wie ich finde, mit DB Schenker und Kattel. Um was geht es denn da ganz genau?
Hier geht es um das Thema Battery Swapping. Also wir haben ja, wenn wir über Ladeinfrastruktur sprechen, auch da müssen wir über Technologieoffenheit nachdenken. Wir kennen verschiedene Methoden des Laden. Wir kennen das induktive Laden. Das heißt, Sie fahren über eine Schiene oder eine im Boden eingelassene Induktionsschleife. Ob das kommt, weiß man nicht. Es gibt das stationäre Laden. Da rennen wir im Moment alle rein. Jeder baut sich eine Ladesäule auf. Das ist im Moment die Technologie, die vorherrscht. Aber es gibt auch das Battery Swapping. Das heißt, Sie tauschen die Batterie. Und das hat einige Vorteile. Wir haben vorhin bereits erwähnt, dass die Kosten der Batterie bei ca. 30-35% liegen. Das heißt, in der Anschaffung für den Logistiker entfallen diese Kosten im ersten Schritt, denn er wird die Batterie nicht erwerben, sondern da gibt es einen Provider, der hat eine Swapping Station, da fährt man rein mit dem Fahrzeug, da wird die Batterie entnommen, eine neue kommt rein und er fährt wieder weg. Das heißt, er hat immer eine neue Batterie, er hat immer eine vollgeladene Batterie, immer eine toll gewartete Batterie. Er muss sich da, was die Batterie betrifft, um nichts mehr kümmern. Das ist einer der Vorteile. Ein weiterer Vorteil ist, einer unserer ganz großen Kunden war auf der IAA bei mir und sagte dann, ich habe keinen Platz mehr. Und dann sagte ich, ja, wieso haben Sie keinen Platz mehr? Und wieder, es geht um die Ladestation. Der hat einen Fuhrpark mit mehreren hundert elektrischen Fahrzeugen und die kommen sehr geballt zurück. Also in Zeit sehr geballt. Das heißt, ich kann gar nicht so viele Ladestationen aufbauen, um das abzuarbeiten. Und da auch wieder kann Battery Swapping helfen. Ist eine Station, das sind ein paar hundert Quadratmeter. Der Swap-Vorgang dauert 5 Minuten. Das heißt, der Durchsatz kann sehr schnell erfolgen. Also hier gibt's Anwendungsfälle, die können für Flotten sehr, sehr interessant sein. Und wir verstehen uns immer als First Mover in Technologie. Und dem Thema werden wir uns widmen. Wir werden so einen Prototypen aufbauen, werden das testen. Es mag eine der Alternativen sein, was Ladeinfrastruktur betrifft.
Glauben Sie, es funktioniert besser als bei den Pkw? Weil wenn man sich jetzt Marken wie NIO anschaut, die das schon betreiben, also so richtig durchgestartet sind die jetzt damit noch nicht. Machen die irgendwas falsch?
Jetzt habe ich eine ganz persönliche Bemerkung. Also der Deutsche, der gibt doch seine Batterie nicht her. Meine Batterie.
Ja, also daran kann es natürlich liegen, ja.
Ich gebe doch meine Batterie nicht her. Und nein, also wir sind, glaube ich, wieder bei dem Thema, man muss unterscheiden, B2B, also Logistik, da geht's hart um Zeitersparnis, Kostenersparnis. Da wird anders an das Thema rangegangen. Ja, wenn da eine Effektivität erzeugt werden kann, dann widmet man sich diesem Thema. Da ist der Privatkunde doch ein Stück noch weiter weg. Ja, wir sehen das auch. Wir fahren ja alle an die Ladestationen ran. Wir wissen eigentlich gar nicht, was kostet das jetzt da. Ja, aber wir laden trotzdem. Also ja. Wir sind da, ich sag mal, noch ein Stückchen weiter weg, dass wir uns womöglich so benehmen würden, wie so ein Logistiker, ob Battery Swapping im Passenger-Bereich Sinn macht. Wir im Trailer haben ein bisschen einen Vorteil, weil die Batterie relativ einfach technologisch zugänglich ist. Mhm. Ja, die ist nicht stark verbaut im Chassis, sondern relativ einfach zugänglich. Beim Truck ist schon wieder schwierig. Im Truck ist die Batterie relativ stark ins Chassis integriert. Das heißt, die kriegen die da gar nicht so einfach raus. Ja. Ja. Also von daher tun wir uns mit unserem Trailer dann ein bisschen leichter.
Ich finde, Sie adressieren ja trotzdem viele hochinteressante Lösungen, wo ich mich frage, planen Sie nicht auch einen Abstrahleffekt auf die Pkw-Szene? Wollen Sie immer beim Trailer bleiben oder glauben Sie, dass Sie auch mit Ihrem Know-how, mit diesen Möglichkeiten, die Sie haben, Transformationsprozesse zu begleiten, auch der klassischen Automobilszene helfen könnten?
Also da muss ich jetzt so antworten, wie ich es meinem Team im Moment sage, bitte lasst uns fokussieren. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind ein Startup, das zwar jetzt an der Grenze ist zum Go-to-Market, dass wir in den Markt gehen, aber wir sind weder ein BMW noch ein Zendev noch irgendwie. Also ich habe hier keine Mannschaft von 100 Technikern, die da sitzen und darauf warten, dass sie von mir eine neue Aufgabe kriegen. Ihre Frage ist super spannend. Ihre Frage ist wirklich sehr, sehr spannend, da mal drüber nachzudenken, ob es hier Transformationsprozesse geben kann aus dem Logistikbereich raus in den Passenger-Car-Bereich. Wir als Trailer Dynamics im Moment Fokus auf Trailer.
Ich sage ja immer, es gibt eigentlich kaum eine spannendere Zeit, um diesen Job zu machen in der Mobilität, weil sich so viel gerade umbricht. Da müssen wir natürlich auch Ihnen die Antwort abnötigen, wie es um den privaten Fuhrpark steht. Sind Sie eigentlich auch elektrisch unterwegs oder wie stehen Sie zur Personenelektromobilität, also zur privaten individuellen E-Mobilität? Glauben Sie, dass das nachhaltige Konzept sein wird oder gibt es einen Mix? Was ist Ihre Einschätzung?
Also ich denke, es kommt auf alle Fälle. Es wird noch dauern, aber es kommt auf alle Fälle. Es drängt sich einfach auf. Wir hatten das Thema am Anfang, die CO2-Freiheit, der Klimaschutz unseres Planeten. Das ist gesetzt für mich. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ich persönlich fahre im Moment Hybrid, aber mein nächstes Auto ist definitiv voll elektrisch. Wir haben viele Mitarbeiter hier. Also für Mitarbeiter gibt es ausschließlich voll elektrische Fahrzeuge. Mhm. Bei mir ist der Fall der, dass ich privat in Augsburg lebe, aber in Eschweiler arbeite. Das sind 600 Kilometer und das ist voll elektrisch dann immer noch eine kleine Herausforderung, das abzuarbeiten, drum der Hybrid. Aber das nächste Auto ist definitiv voll elektrisch. Ich denke, dass man auch als Privatmann sich ein bisschen den Use Case anschauen muss. Ja, wenn einer so wie ich so eine lange Pendelstrecke hat, dann ist das noch nicht so der Idealfall. Aber wenn meine Arbeitsstätte 12 Kilometer weg ist oder noch näher, dann ist das etwas, was sich definitiv anbietet. Ich kann mir jederzeit eine Wallbox zu Hause hinmachen. Also da ist die Gegebenheit, dass man das umsetzt und sich elektrisch bewegt, die ist mittlerweile gegeben. Ich denke, dass die Leute zukünftig ein bisschen kostensensitiver werden würden. Was kostet mich das da an der Ladesäule? Wie geht das weiter? Das ist im Moment nicht so, wenn ich mit Freunden spreche, die voll elektrisch fahren, naja, der tankt halt da. Ja, und freut sich, dass er eine gefunden hat und dass die ganz schnell tanken konnte. Und wenn ich ihn frage, was es kostet, das wusste er nicht.
Ich habe kürzlich von jemandem gehört, der dachte, wie, das kostet Geld. Ich dachte, Strom in Autotanken ist immer umsonst. Also gibt vielleicht auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu tun. Ich glaube, bis wir privat Batteriewechselstationen in der Garage haben, dauert es sicher auch noch eine Weile.
Mich würde zum Abschluss dieses Gesprächs noch interessieren, die deutsche Automobilindustrie tut sich gerade extrem schwer mit der chinesischen Konkurrenz. Wie sieht das denn im Trailer-Segment aus, in Ihren Bereichen?
Also der Trailermarkt im Moment hat einen Downturn, also ist im Moment eingebrochen. Der ganze Trailermarkt ist eingebrochen, hat viele Gründe, hat mit dem zu tun, was ich bereits sagte, dass das Flottenmanagement anders geworden ist. Also der Trailer ist heute nicht mehr diese ausgelagerte Lagerfläche, sondern wird mehr genutzt. mehr Nutzung bedeutet, ich brauche weniger Einheiten. Die Fahrzeuge werden auch länger genutzt, etc. Uns jetzt mit der neuen Technologie berührt das nicht. Weil wir natürlich die Nachfrage, im Moment sind wir eine Mikronische in diesem gesamten Markt. Das heißt, für uns ist jetzt erstmal Platz genug da. China spielt natürlich in dem Bereich eine Rolle. Wir als Deutsche und Europäer, lassen Sie mich anders antworten. In Zukunft wird es darauf ankommen, ob Sie digital mit künstlicher Intelligenz, mit der Vereinfachung von Prozessen in Hochgeschwindigkeit diese Technologien einsetzen können. Und alles das können die Chinesen im Moment. Wir noch nicht. Wir noch nicht. Und ein Punkt, wir sind auch ein bisschen zu langsam. Das hat mit Politik, mit Regulatorik, mit vielen Dingen zu tun. Was die Industrie in den letzten Jahren geleistet hat im Sinne von neuer Technologie, Elektromobilität, ist ja sensationell. Ja, da wurde in 3 bis 5 Jahren eine vollkommen neue Technologie in den Markt gebracht. Jetzt schauen Sie mal, was in der Regulatorik passiert ist. Das hinkt. Ja, also da muss viel passieren. Das ganze Thema Planungsunsicherheit ist die Auswirkung dessen. Also, dass Industrieunternehmen neue Technologien haben, aber auch keine Planungssicherheit. Wie geht's denn da nach vorne? Ladeinfrastruktur, viele, viele Themen, die dann eine Rolle spielen. Also hier muss unbedingt eine Parallelität dieser Geschwindigkeit passieren, damit wir weltweit bestehen können.
Eine große Aufgabe. Michael Ninsch, wir bedanken uns ganz herzlich. Wir drücken die Daumen, dass das Projekt weiter erfolgreich wächst, blüht und gedeiht. Und ich denke, wir werden in 2025 weitere Berührungspunkte haben und wünschen in dem Sinne viel Erfolg.
Das glaube ich auch. Vielen Dank. Alles Gute.
Vielen Dank fürs Gespräch. Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke.
Ralf Diemer, herzlich willkommen. Sie sind ein langjähriger Wegbegleiter der Automobilszene. Sie waren viele Jahre politischer Vertreter des VDA in Brüssel. Und Sie setzen sich als Hauptgeschäftsführer der E-Fuel Alliance dafür ein, dass synthetische Kraftstoffe als klimafreundliche Alternative zu Autos und LKWs eingesehen werden. Das ist ja politisch nicht ganz unumstritten, umweltpolitisch speziell. Die Gegner wettern außerdem seit Jahren, das sei zu teuer, zu aufwendig in der Herstellung und nicht ausreichend verfügbar. Wo stehen wir, an Sie als Experten gefragt, im Dezember 2024, was diese Diskussion angeht?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, mal wieder bei der Automotor und Sport dabei zu sein, sozusagen. In der Tat ist das Thema nach wie vor, wenn es um den Straßenverkehr geht, ziemlich umstritten. Wobei wir sind ja mittlerweile eine globale Allianz. Wir haben japanische Mitglieder, US-amerikanische Mitglieder, südamerikanische Mitglieder. Das ist schon auch eine sehr europäische Debatte. Also wir sehen zum Beispiel in Japan, sehen wir da überhaupt keine Diskussion über die Frage, wo sollen eigentlich E-Fuels verwendet werden. Aber in der Tat, in Europa ist es umstritten. Und im Moment ist es ja auch so, da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, dass ja regulatorisch der Straßenverkehr für die Nutzung von E-Fuels weitgehend ausgeschlossen worden ist. Wir sind, wenn man es jetzt von vor 4 Jahren vergleicht, ich mache den Job jetzt seit 4,5 Jahren, gewaltig nach vorne gekommen, was die Entwicklung von industrialisierter Produktion anbetrifft. Ich erinnere mich noch, dass wir am Anfang hatten wir auch schon relativ viele Mitglieder, die E-Fuels produzieren wollten, aber meistens haben die uns halt PowerPoints gezeigt von irgendwelchen Anlagen, die es im Regelfall noch nicht gab. Die einzige, die damals schon im Bau war, war die berühmte von HIF und Porsche in Chile. Wir haben jetzt, wenn man es global betrachtet, wir werden dazu demnächst auch eine Studie präsentieren, über 400 Anlagen, die projektiert oder schon im Bau sind. Das heißt, es ist schon ein gewaltiger Fortschritt, auch wenn natürlich wahr ist, dass E-Fuels immer noch nicht in großen Mengen verfügbar sind. Also wir sind jetzt sozusagen 2 Schritte weiter zur Verfügbarkeit, aber wir sind noch nicht da, wo wir sein müssten. Das wird die Aufgabe für die nächsten 4 Jahre sein. Grundsätzlich, wenn ich nur einen Satz anfügen darf, weil auch Preise natürlich immer argumentiert werden. Klar ist, E-Fuels sind heute, weil sie nicht industrialisiert produziert werden, relativ teuer. Wir werden aber natürlich durch Skaleneffekte in der industrialisierten Produktion, das gilt ja wie für alle anderen neuen Technologien auch, deutlich in den Preisen günstiger werden. Und der große Vorteil, den wir haben, wenn ich die E-Fuel mal produziert habe, dann brauche ich keine neue Infrastruktur oder keinen neuen Fahrzeugpark, weil ich halt bestehende Verbrennerlösungen, egal wo, mit diesen Fuels betreiben kann, egal ob sie beigemischt sind oder ob sie zu 100% genutzt werden. Und dieser Kostenfaktor wird in der öffentlichen Diskussion aus meiner Sicht viel zu wenig einberechnet. Und das ist ja gerade, wenn wir über LKWs reden, wo ja die Ladeinfrastruktur nochmal eine ganz andere Herausforderung für E-LKWs ist als bei den PKWs, glaube ich, schon ein Thema, was man nochmal etwas genauer betrachten sollte.
Und warum ist jetzt genau BMW der Allianz beigetreten als jüngstes Mitglied? Mit welchem Ziel oder mit welcher Absicht?
Ja, also wir haben ja von Anfang an ein paar Automobilhersteller dabei gehabt. Iveco ist der LKW-Hersteller, der von Anfang an dabei war. Mazda war dabei, dann kam Porsche. Mit BMW haben wir jetzt sozusagen den ersten großen etablierten Player aus Deutschland an Bord. Wir werden auch noch ein paar weitere Hersteller aus Japan sehen, die mit denen wir gerade in Gesprächen sind. BMW hat ja schon immer ein bisschen andere Strategie auch kommuniziert als beispielsweise Volkswagen oder Daimler. Herr Zipse ist immer schon auch in der letzten Runde der CO2-Flottenregulierungsdiskussion sehr stark für Technologieoffenheit eingetreten. Heißt, er sieht den Verbrenner noch nicht ausgefaced in 2035. Er hat ja auch immer wieder gesagt, er hält es für falsch. Und dementsprechend ist jetzt sozusagen der nächste Schritt von BMW, diese Strategie halt auch konkret mit Inhalten zu unterfüttern. Das heißt, das Engagement für E-Fuels muss jetzt halt auch entsprechend sichtbarer werden. Und das ist der Grund, warum sie beigetreten sind. Also wir freuen uns da natürlich sehr drüber, weil das wirklich ein weiterer Durchbruch ist für die Allianz. Wir haben ja immer schon viele Zulieferer dabei gehabt, auch Bosch, ZF, Mahle, viele Stuttgarter sind da dabei. Und wir sehen auch eine Entwicklung einfach durch die Realität, wenn man sich die Entwicklung der Elektromobilität anschaut, die geht halt nicht so schnell wie geplant. Das ist für alle Automobilhersteller ein großes Problem, weil sie natürlich CO2-Ziele nicht erfüllen, weil Investments in Frage stehen, weil halt der Income nicht da ist, wenn die Autos nicht in ausreichendem Maße verkauft werden, weil Produktionskapazitäten ja auch bei den Zulieferern im Bereich Wertschöpfungskette Elektromobilität eingerichtet worden sind, die jetzt nicht ausgelastet sind. Und das verursacht natürlich Kosten. Und deswegen, glaube ich, werden wir da auch noch den ein oder anderen Shift in der Strategie bei dem ein oder anderen Hersteller sehen.
Mercedes geht jetzt im Lkw-Bereich einen eigenen Weg, rollt in diesen Tagen den Markteintritt des e-Aktros aus, also eines rein elektrisch betriebenen Lkws. Ist das für Sie ein Irrweg oder eine Alternative?
Also wir haben ja nie, für uns war Elektromobilität nie ein Irrweg. Das sind ja immer nur die Befürworter der Electric-Only-Fraktion, die E-Fuels für den Irrweg halten. Wir haben ja immer gesagt, dass wir, wenn wir Klimaziele erreichen wollen, in den dafür vorgesehenen Zeiten, zum Beispiel des Pariser Klimaschutzabkommens, dann werden wir verschiedene Technologien brauchen. Es gibt womöglich nicht mehr diese One-Fits-All-Solution-Technologie, die wir in der Vergangenheit hatten. Das war eben immer der Verbrenner für alle Anwendungsfelder. Da, wo elektrifiziert werden kann und da, wo das vor allen Dingen auch ein Business Case wird, da sollte das auch passieren. Also wir sind nicht der Meinung, dass sozusagen die eine Technologie gegen die andere ausgespielt werden sollte. Man kann natürlich die Frage stellen, ob der Langstrecken-Lkw, also der 40-Tonner Langstrecken-Lkw mit 4 Tonnen oder wie viel Batterie, ob das, sage ich mal, eine nachhaltige Lösung ist, wenn man sich mal anschaut, wie viel CO2 zum Beispiel emittiert wird, um diese Batterien zu produzieren. Da kann man Fragen stellen. Und vor allen Dingen ist ja die Frage der zwei Dinge, die aus meiner Sicht noch nicht wirklich gelöst sind. Die Dinger sind im Moment noch extrem teuer. Also es müssen ja Spediteure sich finden, die kaufen. 2,5 mal so viel rund, habe ich gelernt, kostet ein voll elektrischer Langstrecken-Lkw im Vergleich zu seinem Diesel-Pendant. Und vor allen Dingen, es gibt ja noch gar keine Infrastruktur. Und die Ladeinfrastruktur muss ja in ganz Europa vorgehalten werden, wenn das Konzept Sinn machen soll. Und ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher Selbstverständlichkeit sozusagen diese Ladeparks, von denen da jetzt die Rede ist, an den Autobahnen mit 30, 40 Ladepunkten, vom Megawattbereich ist die Rede, damit es auch alles schnell genug geht. Also da ist noch eine Herausforderung, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, ob das alles so smooth und schnell gehen wird, wie das notwendig wäre, damit dieser Hochlauf wirklich funktioniert. Umgekehrt ist es aber natürlich so, es gibt viele Anwendungsfelder, wenn Sie an Verteilerverkehre denken. Das ist ja im Regelfall nicht der 40-Tonner, aber da macht Elektro mit Sicherheit total Sinn und da wird, glaube ich, auch relativ schnell ein Business Case draus, weil natürlich die Kosten, diese Fahrzeuge zu betreiben, geringer sind, als das jetzt bei einem Diesel-LKW der Fall wäre. Also ich glaube, man muss halt gucken, dass sich das jetzt ausspielt. Und natürlich muss man die Elektromobilität am Markt auch unterstützen, zum Beispiel dadurch, dass man in die Infrastruktur investiert. Ich glaube, das wird nicht ohne den Staat gehen. Aber ich warne halt davor, nur auf diese Technologie zu setzen. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, wo wir einen Streit haben, wenn es um die Regulierung geht.
Dann bleiben wir kurz auf der strategischen Ebene. Jetzt fiel schon ein paar Mal das Stichwort XYZ-Only-Strategie. Innerhalb der EU-Kommission gibt es ja die Diskussion, dass man E-Fuels jetzt nicht als alternativen Kraftstoff zu Diesel oder Benzin anbieten möchte, sondern eine E-Fuels-Only-Strategie fahren will. Und das mag jetzt ein bisschen merkwürdig klingen, aber Sie als E-Fuel Alliance begrüßen das gar nicht so, wenn ich das richtig weiß. Warum ist das der Fall?
Also es kommt drauf an, was heißt, wie wird das konkret ausgestaltet? Diese sogenannte E-Fuels-Only-Kategorie ist ja ein Kompromiss, der in der letzten CO2-Regulierungsdebatte nach der relativ späten Intervention von Verkehrsminister Wissing und einigen anderen europäischen Ländern noch in das Gesetz reingekommen ist. Das, was wir bisher an Vorschlägen von der Kommission, es gibt ja noch keinen konkreten Vorschlag, also es ist noch kein Prozess da, wir haben noch nicht gesehen, was die Kommission konkret vorschlagen möchte. Was wir bisher gehört haben in den verschiedenen Runden, die es da zu dem Thema in der Kommission, muss man dazu sagen, es war die letzte Kommission, nicht die neue Kommission, auch noch maßgeblich unter Franz Timmermans gesehen hat, war so restriktiv gestaltet, dass es eigentlich keine wirkliche Lösung war. Also ich sage Ihnen mal, wenn ich jetzt wieder auf den LKW beziehe, für den LKW könnte eine E-Fuels-Only-Kategorie, das heißt ja, dass im Typgenehmigungsrecht festgelegt wird, dass auch ein Verbrenner, also ein Diesel in diesem Fall, wenn er mit E-Diesel in dem Fall betrieben wird, dass er dann als in die Kategorie Null-Emissionsfahrzeug, CO2-Emissionsfahrzeug einsortiert werden kann. Das ist bisher nicht der Fall. Deswegen kann ein Verbrennerfahrzeug, das mit E-Fuels betrieben wird, nach den derzeitigen Regulierungen niemals eine Chance haben. Das finden wir erstmal, wenn es das gäbe und wenn das entwickelt würde, fänden wir das erstmal gut. Ja, wir arbeiten da ja auch intensiv mit in den verschiedenen Efforts, die es da auch auf der Industrieseite in der sogenannten Stuttgart-Gruppe gibt, wo ja auch Daimler Trucks mittlerweile dabei ist, wo genau solche Maßnahmen erarbeitet werden. Jetzt kann ich das aber, das hätte übrigens beim LKW auch den Vorteil, dass solche LKWs dann bei der Maut befreit werden könnten, weil ja diese Fahrzeugkategorie entscheidend ist für die Frage, wie der LKW in der Maut behandelt wird. Deswegen ist ja ein E-LKW immer mautbefreit, weil er halt ein Null-Emissionsfahrzeug ist. Bei der LKW-Regulierung gilt dasselbe ja auch für den Wasserstoffverbrenner. Da hat man ja so eine Sonderregelung geschaffen für den Wasserstoffverbrenner, den es beim PKW in der Form oder diese Sonderregelung, die es da nicht gibt. Und jetzt kann man das aber natürlich beliebig kompliziert machen. Die Kommission hat vorgeschlagen, das muss also so geregelt sein, dass das Fahrzeug technisch nur mit E-Fuels fahren darf. Heißt, wenn es mal nicht mit E-Fuels betankt wird, weil eben zum Beispiel gerade in der Nähe keine Tankstelle dafür war, dann wird das Fahrzeug sofort stillgelegt technisch. Und sie haben auch gesagt in der Kommission, dass diese E-Fuels, die da vertankt werden, 100% CO2-Einsparung bringen müssen. Das wird gemessen in der Regulatorik der Erneuerbaren Energienrichtlinie. Und in der Erneuerbaren Energienrichtlinie ist nicht nur das Fahrzeug, also sprich der Verbrennungsvorgang im Fahrzeug enthalten, sondern auch Produktion und Transport. Es gibt keine Technologie derzeit, die 100% CO2-Neutralität schafft. Gibt es auch im Elektrobereich nicht. Das gibt es einfach nicht. Ja, weil sie haben in den Wertschöpfungsketten immer Emissionen. Das wird auch noch auf eine ganze Weile so bleiben. Das heißt, das, was Timmermans da ventiliert hat als Vorschlag, wenn das so käme, dann könnte man es tatsächlich vergessen, weil das wird einfach nicht passieren. Deswegen haben wir das kritisch gesehen. Wenn man es aber so ausgestaltet, im Moment steht in der erneuerbaren Energienrichtlinie, dass diese Kraftstoffe, dass alle Kraftstoffe als erneuerbar gesehen werden, wenn sie mindestens 70% CO2 einsparen. Da sind ja auch Biokraftstoffe mit drin zum Beispiel, bestimmte Biokraftstoffe zumindest. Dann kann man darüber reden, dann macht es Sinn, weil dann ist es realistisch. Aber das muss die Kommission eben erstmal vorschlagen. Grundsätzlich sind wir aber da nicht dagegen, sondern wir halten das schon für sinnvoll, das zu machen, aber es muss halt in einer Weise ausgestaltet werden, dass es auch realistisch durchgeführt werden kann. Ich habe noch einen letzten Punkt. Mit diesen Vorschlägen, die die Kommission da gemacht hat, oder wie gesagt, die wurden nicht offiziell gemacht, ventiliert hat, versucht man ja die Nachteile, die ich beim Wasserstoff und bei der E-Mobilität habe, auf die E-Fuels zu übertragen. Also sprich, wenn ich technisch das Fahrzeug so ausstatte, dass es nur mit diesen Kraftstoffen betrieben werden kann, dann ist es natürlich auch abhängig von einer 100% E-Fuel-Betankungsstruktur. Das heißt, jede Beimischungslösung ist eigentlich ausgeschlossen. Aber das ist ja eigentlich gerade der Vorteil von E-Fuels, dass ich durch Beimischung viel leichter die Stoffe auch in den Markt bringen kann, weil ich eben keinen neuen Fahrzeugpark und keine neue Infrastruktur brauche. Deswegen müsste man sich da nochmal überlegen, ob das sinnvoll ist. Wir hoffen da natürlich auf die neue Kommission, dass sich da was verändert. Aber wenn es eine vernünftige Regelung gäbe, wären wir da natürlich dafür.
Wir merken schon, das ist eine hochkomplexe Thematik.
Ja, leider ja.
Leider ja. Und was dringend vorangetrieben werden muss, ist die Dekarbonisierung des Straßenverkehrs. Sie haben vorhin im Intro selber gesagt, 400 Anlagen sind projektiert oder zum Teil im Bau. Ob wir jetzt auf E-Fuel Only oder Beimischung gehen, haben wir denn so schnell die Literzahlen zur Verfügung, dass wir wirklich nachhaltig CO2 reduzieren können im Lkw-Bereich?
Also das kommt jetzt natürlich darauf an, wie Sie schnell definieren.
Ganz schnell.
Ja. So schnell wie möglich.
Also wenn ich jetzt, ich meine, eine Großanlage zur Produktion von E-Fuels, die zu bauen, zu projektieren und zu bauen, dauert 3 bis 5 Jahre. Wir reden dann von einem Investment von 3 Milliarden, 4 Milliarden Euro. Also das ist dann schon signifikant. Das ist keine kleine Anlage mehr. Da ist auch das, was Sie aus Chile kennen, das ist im Vergleich dazu eine sehr kleine Anlage. Ja, also da reden wir von ganz anderen Dimensionen. Die Anlage in Chile soll ja nach und nach ausgebaut werden, aber da gibt es ja auch verschiedene Konzepte, wie man da anfängt. Aber wenn Sie's, das Problem, das wir im Moment haben, ist, gibt es einen Markt für diese Stoffe, die da produziert werden? Im Straßenverkehr in Europa gibt es diesen Markt nicht, weil wir haben weder eine Beimischungsregelung. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, wir fangen an, das könnte auch die Bundesregierung machen zum Beispiel, wie wir es bei dem berühmten E10 oder bei B7 ja heute mit Biokraftstoffen schon haben, mache ich eine zusätzliche Beimischung auf der Zeitachse von E-Fuels. Da fange ich dann, keine Ahnung, mit 5% zum Beispiel in 2030 an und gehe dann stufenweise langsam hoch bis 2050. Wenn ich jetzt das Datum 2050 als die Zeit für die Klimaneutralität nehme, in Deutschland wären es dann 2045, dann hätte man eine gesicherte Nachfrage, weil natürlich im Straßenverkehr relativ leicht berechenbar ist, wie viel Kraftstoff dann dafür verwendet oder produziert werden müsste und vor allen Dingen, welche Preise dafür aufgerufen werden. Die Preiselastizität und auch die Zahlungsbereitschaft im Straßenverkehr ist relativ hoch. Was wir derzeit machen in Europa, ist das Gegenteil. Wir sortieren den Straßenverkehr aus, weil wir sagen, das geht alles, das hat alles elektrisch zu sein. Und wir versuchen jetzt den Hochlauf dieser Produkte zu organisieren mit Luftfahrt und Schifffahrt. Da haben wir Quoten. Da haben wir nur ein Problem, dass die Mengen sind vergleichsweise klein. Und Die Zahlungsbereitschaft in diesen Sektoren ist aufgrund dem internationalen Wettbewerb, in dem die sich befinden, viel geringer. Wenn Sie sich mal die Luftfahrt anschauen, wie viel Spielraum die haben für höhere Kraftstoffpreise, dann wird Ihnen relativ schnell klar, dass es sehr, sehr schwer wird, daraus ein Business Case zu machen.
Darf ich da noch mal ganz kurz einhaken bei den Zeithorizonten, die Sie genannt haben, versus, dass den Herstellern ab 2025 Strafzahlungen drohen, wenn sie die CO2-Grenzwerte nicht einhalten. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann wird es noch ganz lange dauern, bis die E-Fuels eine signifikante Rolle spielen können bei der Dekarbonisierung. Hinter den Kulissen tobt ja sowieso die politische Diskussion, sollen wir diese Strafzölle, die Einforderung der CO2-Grenzwerte nochmal verschieben? Welche Haltung vertreten Sie da?
Also zunächst mal, so wie die CO2-Regulierung jetzt gerade sowohl im LKW wie auch im PKW-Bereich strukturiert ist, ist es völlig wurscht, wie viele E-Fuels wir im Markt haben. Die Hersteller haben davon in ihrer CO2-Bilanz gar nichts, weil sie sich die ja nicht anrechnen lassen können. Das heißt, selbst wenn wir 20% E-Fuels in 2030 im Markt hätten, was nicht realistisch ist, aber nehmen wir an, es wäre so, wenn die CO2-Regulierungen nicht geändert werden, müssten die Hersteller trotzdem elektrifizieren, weil das der einzige Weg ist, wie sie systematisch, Wasserstoff-Brennstoffzelle wäre der andere, Wasserstoffverbrenner wäre der dritte im LKW-Bereich, wie sie ihre Ziele erfüllen können. Sie können es niemals mit einem Diesel machen, egal wie viel E-Fuels der tankt. So, das heißt, das wäre unser wichtigstes Anliegen und war immer, das ist ja keine neue Forderung, sondern die haben wir immer gestellt. Wir brauchen eine andere CO2-Regulierungssystematik der Gestalt, dass eben auch Kraftstoffe, alternative Kraftstoffe mit anerkannt werden. Übrigens ist ja noch absurder, wenn ich das sagen darf, auch die Biokraftstoffe, die jetzt im Markt sind, können sich die Hersteller nicht anrechnen lassen. Also selbst wenn der jetzt Biodiesel HV100 tankt, was es ja mittlerweile dankenswerterweise endlich auch in Deutschland gibt, dann hat es keinerlei Auswirkungen auf seine CO2-Bilanz, weil der CO2-Wert an der Tailpipe ist mit dem Kraftstoff dasselbe wie mit einem fossilen Kraftstoff. Das heißt, ich muss da die Vorkette berücksichtigen. Das wird nicht gemacht und deswegen gibt es keinen Ankerpunkt für Kraftstoffe und keinen Anreiz für Hersteller, in Kraftstoffe oder zumindest weiterhin in Verbrenner in Europa zu investieren. Klammer auf, das ist nur in Europa so, das gibt's nirgendwo sonst auf der Welt. Das heißt, was wir ja gerade industriepolitisch sehen, ist, dass nicht etwa Verbrenner vom Planeten verschwinden, sondern die werden halt nur woanders hin verschoben, werden dann in China gebaut oder in der Türkei oder vielleicht auch in den Vereinigten Staaten, auch von deutschen Herstellern. Das ist ja die Konsequenz, die wir jetzt schon sehen. Und das kann ja eigentlich auch nicht richtig sein. So, das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Bei den Strafzahlungen ist es so, ich meine, wir haben jetzt keine dezidierte Position zu der Frage Strafzahlungen, weil ja die Kraftstoffhersteller oder die Kraftstoffe oder adressiert werden die PKW-Hersteller oder die LKW-Hersteller. Ich sag mal, persönlich sage ich halt immer, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, wenn wir jetzt erleben, dass die einzige technisch erreichbare Möglichkeit für Automobilhersteller die Elektrifizierung ist, diese Ziele zu erfüllen. Und wenn wir aus verschiedenen Gründen sehen, weil die Infrastruktur nicht ausreicht, weil die Fahrzeuge vielleicht zu teuer sind, weil der Kunde oder jedenfalls viele Kunden nicht so schnell zu überzeugen sind von der Elektromobilität, wie man das vielleicht dachte. Was auch immer der Grund im Einzelnen ist, Hersteller erfüllen ihre Ziele möglicherweise deswegen schon 2025 nicht und haben ja keine andere Alternative, außer Fahrzeuge vom Markt zu nehmen, also Verbrennerfahrzeuge. Ob es dann sinnvoll ist, noch dazu, wenn das die allermeisten Hersteller betrifft, dann sozusagen diese Strafzahlungen einzukassieren und sie ja in ihrer wirtschaftlichen Grundlage noch weiter in Frage zu stellen. Darüber kann man sicherlich eine Diskussion führen. Aber für uns als, sagen wir, E-Fuel Alliance ist die Frage der Strafzahlungen, sage ich mal, weniger relevant als die Frage der Öffnung der CO2-Regulierung. Allerdings gilt natürlich auch, wenn Kraftstoffe mit einberechnet würden, zum Beispiel durch diesen sogenannten Carbon Correction Factor, wo sozusagen alle Anteile von Biokraftstoffen und E-Fuels, die zukünftig im Markt sind oder schon jetzt im Markt sind, pauschal auf die Bilanz der Hersteller angerechnet werden, dann würde das ja auch bei Strafzahlungen helfen. Ja. So, und dann gibt es noch einen letzten Satz dazu. Wir lernen ja auch, dass es da ganz unterschiedliche Situationen gibt. Also ich höre von BMW, dass die weniger Probleme haben mit dem 2025er-Ziel, weil sie offensichtlich etwas besser dastehen beim Verkauf von Elektrofahrzeugen. Das heißt, die Frage ist ja auch, ist es jetzt ein Problem aller Hersteller in 2025 oder gibt es da unterschiedliche Betroffenheiten verschiedener Hersteller? Das müsste natürlich bei einer Frage der Strafzahlungsdiskussion auch nochmal berücksichtigt werden. Aber die Diskussion, da habe ich gar keinen Zweifel, die Diskussion wird kommen, weil es halt Hersteller unter anderem ja auch einen großen Deutschen gibt, der erkennbar Probleme hat, sein CO2-Ziel in 2025 zu erfüllen und damit ja in möglicherweise Milliarden Strafzahlungen läuft.
Also der Markt ist ein schwieriger, kann man ganz diplomatisch sagen. Wenn man jetzt auf die Nachfrage oder auch die potenzielle Nachfrage in E-Fuels blickt, ja, der Pkw-Bereich oder Straßenverkehr, haben Sie gesagt, ist, was die Summe pro Liter betrifft, ein bisschen flexibler. In Schiffverkehr und Flugverkehr sehen Sie da wenig Möglichkeit, weil das sehr preissensitiv ist. Wo ist denn die Nachfrage am Ende am größten oder vielleicht am vielversprechendsten? Sind das dann Lkw und oder Straßenbaumaschinen, also Baumaschinen im Allgemeinen, was wir jetzt gar nicht so sehr auf dem Schirm haben?
Ja, also klar, da im Offroad-Sektor ganz generell gibt es natürlich viele Anwendungen, Großmaschinen, Landmaschinen, bis hin zur Motorsäge. Elektrifizieren Sie mal eine Motorsäge, die 8 Stunden am Tag laufen soll. Da brauchen Sie ganz schön viel Batterie, die kann so ein Waldarbeiter gar nicht so ohne weiteres mit sich herumtragen. Also auch der Offroad-Sektor ist ja breit Mitglied bei uns, weil die natürlich wissen, dass sie Kraftstoffe brauchen, alternative Kraftstoffe brauchen, wenn sie viele ihrer Anwendungen, da gibt es auch natürlich Anwendungen, die elektrifiziert werden können, aber es ist eben klar, dass es Schwermaschinen, die wird man sehr schwer elektrifizieren können. Und im Übrigen, wenn Sie mal an so Notsituationen denken, wie Flutkatastrophe im Ahrtal beispielsweise, das Erste, was da weg ist, ist der Strom. Wie lade ich dann eigentlich Elektromaschinen, wenn ich keinen Strom mehr habe? Das heißt, es wird einfach Anwendungsfelder geben, wo wir E-Fuels brauchen. Das sind aber natürlich im Vergleich zu den Mengen, die wir in anderen Bereichen des Verkehrs brauchen, kleine Mengen, muss man auch klar sehen. Für die Gegner ist das ein ganz großartiges Thema, weil die dann immer sagen, ja, für Landmaschinen, da ist es ja kein Problem, weil die Mengen natürlich relativ gering sind. Das Problem, vor dem wir stehen, ist, wir müssen uns jetzt irgendwann mal entscheiden, ob wir große Mengen produziert haben wollen. Die werden übrigens im Regelfall nicht in Deutschland und wahrscheinlich auch nicht in Europa produziert, sondern an Orten, wo Strom viel günstiger ist. MENA-Region, Südamerika, Texas, gibt es ganz spannende Entwicklungen. In Texas wird gerade ziemlich viel gebaut, auch ziemlich viel Wasserstoffproduktion, weil man dort sehr viel in erneuerbare Energien investiert hat. Und man jetzt dafür auch Anwendungsfälle braucht. Selber Fall China. Sie haben vielleicht gerade gesehen, ein großes Offtaker-Abkommen von Maersk, die E-Methanol in China bei Goldwind für 12 Schiffe gesichert, also gekauft haben. Da wird jetzt auch eine Anlage gebaut, weil auch in China viel erneuerbarer Strom produziert wird, der natürlich dort genauso volatil ist wie bei uns und man deswegen nach alternativen Nutzungsfeldern auch sucht. Aber die Frage ist, ich muss nochmal auf das, was ich eingangs gesagt habe, zurückkommen. Wollen wir einen Markthochlauf dieser Kraftstoffe in Europa haben oder wollen wir das nicht haben? Wenn wir das nicht haben wollen, dann müssen wir regulatorisch so weitermachen, wie wir jetzt unterwegs sind, weil dann wird das auch, und das ist eine Gefahr, die real ist, an uns vorbeigehen. Japan hat eine E-Fuel-Strategie aufgesetzt, die japanische Regierung. Die haben das Ziel, ab 2030 ein Großimporteur von erneuerbaren Energien in flüssiger und gasförmiger Form zu sein, weil die erkannt haben, dass sie das mit Wasserstoff alleine nicht schaffen, ohne Pipelines. Die haben ja keine, die sind eine Insel, die brauchen Schiffe. Und die haben eine klare E-Fuel-Strategie, die den Straßenverkehr dezidiert einbezieht, weil sie halt auch wissen, dass das der größte Hebel ist, mit dem man solche Investments triggert. Eigentlich müssten wir in Europa die Diskussion umgekehrt führen. Wir müssten eigentlich jetzt die Nutzungsfelder öffnen, um die Investitionen zu kriegen. Wir können dann gerne, wenn die Investitionen getätigt sind und die Anlagen stehen und produzieren, auch über Nutzungsfelder sprechen. Und dann könnten wir auch über die Ausphasung des Verbrenners sprechen. Aber eigentlich machen wir es falsch rum. Wir diskutieren hier in Europa dauernd Nutzungsfelder und verhindern dadurch, dass Investitionen in solche Anlagen getätigt werden oder dass Investitionen oder Produkte, die in diesen Anlagen produziert werden, wenn sie denn mal stehen, nicht in Europa landen werden. Und das ist natürlich ein Problem für den Klimaschutz insgesamt, also jedenfalls in Europa.
Ralf Diemer, ich sehe schon, wir werden über das Thema noch öfter reden müssen.
Ich hoffe.
Wir werden hoffentlich viele Weichenstellungen erleben in den nächsten Monaten und auch in den nächsten Jahren. Wir bedanken uns für dieses Gespräch, für diese Insights, die Sie uns hier gegeben haben. Und liebe User und Userinnen, wir verabschieden uns mit diesem Move New Mobility, der Talk, und versprechen, dass wir uns auch in den nächsten Monaten wieder den Themengebieten alternative Antriebe, CO2-Reduktion, generell Umweltfreundlichkeit widmen werden.
Das machen wir. Bis dahin.
Tschüss, Patrick.
Ciao.